Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Meistergespräche und Schwafelhelden, bei der heutigen Folge der Meistergespräche handelt es sich um eine Archivfolge, das heißt eine Folge, die wir früher einmal aufgenommen haben und euch heute präsentieren. Daher sind die Folgenangaben im Intro und der Folge selber nicht ganz korrekt. Ansonsten ist die Folge absolut super duper wie ein Huba-Buba, das von einem Nekromanten aufgeblasen wurde. Viel Spaß bei den Meistergesprächen mit Lars. Meistergespräche. Ein Podcast über das schwarze Auge, das Spielleiten und Wettervorhersage. Folge 4. Lars Nordenson. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der mittlerweile 4. Folge der Meistergespräche. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und mit uns dieses schöne Gespräch begleitet. Aber so sehr ich mich auch darüber freue, dass ihr dabei seid, freue ich mich natürlich auch, wie immer, über meinen Gast. Das ist heute der Lars. Lars, schön, dass du dabei bist. Willkommen.
Moin.
Moin. Ja, Lars, möchtest du einmal was über dich erzählen, wie alt du bist, wie lange du schon DSA spielst, was du für andere Hobbys hast?
Ja, gerne. Ja. Also, ich bin 47 und bin seit ungefähr 30 Jahren bei DSA mit dabei. Andere Hobbys, was habe ich für andere Hobbys? Ich bin generell, das ist nicht so selten bei uns Pen and Paper Spielern, auch bei Brettspielen unterwegs, von Siedler Cut, von Catan bis hin zu Axis and Allies. Solche großen, komplexen Sachen, die bringen einfach Spaß. Ja. Ansonsten bin ich noch unterwegs bei UNICEF zum Beispiel oder bin auch mal mit einem Jungen, der im Rollstuhl sitzt, ein bisschen unterwegs.
Ah, okay, verstehe. Axis and Allies ist dieses quasi, was Risiko für Familie ist, so in komplex und langwierig.
Genau, da gibt es ganz verschiedene Varianten davon, die ich am liebsten spiele. Die große, da ist man so 15 Stunden dabei bei so einer Partie. Großartig ist auch so ein Klassiker wie Diplomacy, wo man mit 7 Leuten verhandelt über die Zukunft Europas. Wenn man zu viele Freundinnen und Freunde hat, dann kann man sich mit denen mal treffen und mit denen eine Runde Diplomacy spielen, ein Wochenende lang. Danach hat man weniger davon.
Danach, ja. Habe ich auch einmal gemacht und das war auch hart an der Grenze. Ist aber ein super, super schönes Spiel, auf jeden Fall. Ja, danke Lars, dass du dabei bist und dich dem stellst. Zum Zeitpunkt unseres virtuellen Treffens hier ist noch keine vorherige Folge veröffentlicht. Das heißt, du bist auch mutig genug, dich dem Unbekannten zu stellen. Also erstmal Kudos dafür schon mal. Und ich möchte direkt die erste Frage an dich stellen. Der Podcast heißt ja Meistergespräche und ich habe in diversen Foren, wo ich auch dich gefunden habe, nach Mitmachern oder Macherinnen gesucht. Und viele haben schon gesagt, warum nennst du das denn Meistergespräche oder warum benutzt du dieses komische Wort Meister? Wie ist das denn bei dir, wenn du meisterst oder spielleitest? Wie nennst du dich und warum? Und hast du auch entsprechende Probleme mit diesem Begriff oder ziehst du den sogar vor?
Ich habe gar keine Probleme mit dem Begriff. Als ich angefangen habe, hieß das halt so und deswegen hieß das immer Meistern und die Person, die dann gemeistert hat, war die Meisterin oder der Meister und das ist bei mir immer noch so. Mhm. Also ich habe auch nichts gegen Spielleiter oder Game Master oder Dungeon Master. Das ist nicht so wichtig, aber ist gewohnheitsmäßig, ist es einfach Meister.
Okay, also du hättest aber auch kein Problem damit, jetzt anders genannt zu werden oder so.
Nein, nee. Die Leute trotzdem noch weiter mitspielen.
Ja. Wahrscheinlich ist es halt so, die alten DSAler sind einfach den Begriff gewohnt, weil so stand es halt im Quellenbuch am Anfang. Ne?
Ja, und außerdem kann man auch so diese üblichen Rituale, die man macht, die man da, die so viel Spaß bringen, die gehen viel besser mit so einem Begriff wie Meister, so nach dem Motto, oh, gefährliche Situation, gib dem Meister schnell was zu essen. Hier, Meister, darf ich dir die Chips reichen? So diese ganzen Running Gags.
Genau, noch ein Bier für den Meister, genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Und du sagst, du bist seit 30 Jahren jetzt dabei mit dem Rollenspielen und 47 Jahre alt. Erinnerst du dich daran, was dein erster Kontakt mit dem Fantasy-Thema allgemein war?
Mit dem Fantasy-Thema allgemein? Du meinst abgesehen von Religionsunterricht? Würde ich sagen, griechische Mythologie.
Ah, okay.
Märchen und griechische Mythologie.
Das heißt, die griechische Mythologie hast du dann damals so gelesen oder waren das auch diese alten Filme, die du da geguckt hattest? Weißt du das noch?
Also kam irgendwann in der Schule, kamen die halt mal dran und ich fand's toll und hab das dann verschlungen und auch sonst irgendwie Sagen und sowas. Das hat mich angesprochen, so Sagen, Legenden, das hab ich denn da schon als Kind verschlungen. Und dann irgendwann, als ich gucken durfte im Fernsehen, diese alten Abenteuerklassiker, sei es die Ritterfilme und so, ne, so die schönen Dinge aus den 40er, 50er, 60er Jahren, das hat mich immer gut mitgenommen, ja.
Ah, eine ganz, ganz klassische Fantasy-Erziehung, ja, schön. viele steigen auch oft mit Tolkien und so ein, aber du bist auch nicht der Erste, der jetzt sagt, bei dir war es jetzt schon wirklich diese Mythologien, Sagen, so diese ganz ursprünglichen Fantasy-Geschichten in Anführungszeichen. Ne? Sehr schön. Hast du denn, weißt du denn, wann so das erste Mal war, dass du so Fantasy anstatt als Lesestoff oder als mythologischer Stoff das erste Mal dem begegnet bist als Spiel, also in Brettspiel- oder Rollenspielform? Erinnerst du dich daran, was das war und wann das war?
Ja, das war in der Schule. Da war halt jemand, der hat sowas gemacht. Ich hatte schon mal irgendwie davon gehört, dass es sowas gibt. Und das sprach mich an, weil ich eben diese Neigung hatte zu diesem Genre. Ja, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ach, du machst das da, interessant, erzähl mal mehr und nimmst mich nicht mal mit. Und dann hat er mich mitgenommen.
Mhm. Und das war DSA schon oder war das noch was anderes?
Das war DSA.
Ah, direkt DSA, okay. Und die Edition war damals
die zweite.
Die zweite, okay.
Das war 90 oder 91. Und das war dann die zweite Edition.
Mhm. Und das war wahrscheinlich dann dein erster Berührungspunkt mit einem anderen Spielformat als jetzt das klassische Brettspiel, was man jetzt zu Hause mit Familie und Freunden gespielt hat, ne?
Ja, das war das erste in der Tat.
Und erinnerst du dich dran, was ihr, habt ihr dann in dieser Konstellation mit dieser Gruppe dann länger gespielt? Also war das dann ein Freundeskreis, der sich quasi dann gefunden hatte oder ein Spielkreis, mit dem du länger gespielt hast dann?
Ja, war es. Also die ganze restliche Schulzeit ging das dann und mit ein paar Leuten, die dann an den gleichen Studienort gewechselt sind, ging es dann auch noch ein bisschen weiter.
Aha. Und warst du da Meister oder Spieler
in der Gruppe? Ja, angefangen habe ich als Spieler und dann irgendwann auch als Meister. Aber da haben wir gewechselt mit dem Meistern.
Okay, und das ist der erste Abenteuer, was du gespielt hast, war Silvanas Befreiung oder welches war damals das Einsteigerabenteuer in der zweiten Edition? Oder habt ihr ein ganz anderes gespielt?
Das war was Selbstgemachtes und ich bin da eingestiegen. Die Gruppe gab es ja schon und ich bin dann dazu gestoßen.
Ah, okay. Also schon direkt was Selbstgemachtes. Das ist ja auch, weil viele fangen ja meistens mit diesem Abenteuer aus der Box an und so. Bei euch war es direkt eine eigene Kampagne quasi?
Ja, aber ich bin ja auch dazugekommen. Die Runde gab es schon und die hatten ja schon Dinge getan. Ich war dann der Neue.
Und hat es dir direkt auf Anhieb gefallen, diese Art zu spielen? War das was, wo du das direkt einen Nerv getroffen hat oder musstest du erstmal reinkommen in diese Art zu spielen, irgendwie verstehen, was man von dir möchte?
Ich war sofort süchtig.
Mhm, okay. Und hattest keine Schwierigkeiten damit, so dieses Spielprinzip erstmal durchzusteigen, was das soll quasi?
Nein. Die Regeln musste man halt lernen, aber das ist jetzt nicht so schwierig und war mit DSA 2 auch nicht so schwierig. Da gab es halt 5 gute und 5 schlechte Eigenschaften und dann gab es noch ein paar Talente, die waren damals ja eine relativ neue Erfindung.
Wie lange hat diese Gruppe dann existiert noch? Also die Schulzeit, sagst du durch, und Studienzeit dann noch?
Ja, erstmal die Schulzeit, also da, also vielleicht so 3 Jahre. Man wollte halt weitermachen, dann auch nach dem Abi und so, aber wie es so ist, ne? Die Leute sind dann woanders hingezogen und wir alle kennen diese Erfahrung aus diversen Runden. Dann hat sich das leider verlaufen.
Aber aktuell hast du eine Gruppe auch wieder oder im Moment jetzt nicht mehr?
Nee, also ich hatte dann am Studienort, hatte ich dann, dann natürlich auch relativ schnell wieder eine Runde. Und jetzt vor ein paar Jahren bin ich mal umgezogen von Kiel, ne, da komme ich eigentlich her, bis hier nach, hier in den Süden, Halle an der Saale, wo ich jetzt bin. Und da habe ich auch wieder Leute gefunden, wo wir dann ab und zu spielen. Eine richtig feste Kampagnengruppe im Moment leider nicht, aber da ist gerade was in Vorbereitung. Ich bin gerade mit ein paar Leuten dabei, dass wir uns so ein bisschen kennenlernen und gucken, ob wir Lust haben, ein paar Jahre zusammen zu verbringen mit dem.
Ja, du sagst es ja selber. Ich meine, jeder Zuhörer und Zuhörerin draußen wird das kennen. Ne? In der Schulzeit hast du ja immer Zeit eigentlich. Und es wird halt immer schwieriger, gerade mit so langen Kampagnen oder so. Ne? Ist natürlich ja schade. Aber schön, dass du es machst. Aber da bist du ja ganz schön weit umgezogen. Ne? Ja. Also ganz schön großer Sprung von Norden nach Süden da gemacht.
Ja, das tut auch weh. Hier unten gibt es ja weit und breit kein Wasser.
Ja, ich kenne einen aus Kiel und ich muss sagen, den könnte ich da mit 10 Pferden, Wahlen oder was auch immer nicht wegkriegen. Also der ist da schon sehr verliebt zu Recht in diese Stadt. Also,
ja, 10 Pferde und Wagen hätten nicht gereicht, aber meine Frau reichte.
Ja, auch das ist ja schön. du hast eben gesagt, du warst erst Spieler und war Meister und ihr habt euch abgewechselt. Bist du denn jetzt heute, wenn du heute spielst, bist du dann auch noch Spieler und Meister oder meisterst du nur? Und je nachdem, was du machst, was machst du lieber und warum?
Ich mache beides. Jetzt rein an der Zeit gemessen, bin ich inzwischen, so wie es früher auch war, wieder mehr Meister. Was mache ich lieber? Ich mache eigentlich beides sehr gerne. Aber aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur daran, dass viele Leute lieber spielen als leiten. Ist manchmal mein Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ist manchmal mein Gefühl. Und dann, so, dass dann die Leute, die beides gleich gern tun, dann dazu kommen, dass sie dann eher leiten. Kann ich schwer sagen. Also ich glaube, ich mache beides gleich gerne, beobachte aber, dass ich deutlich mehr leite, gerade wenn es um DSA geht.
Und kannst du als Spieler, wenn du spielst, dein Meistergehen abschalten? Oder hast du da manchmal immer noch so den Gedanken, was hätte ich jetzt anders gemacht? Oder also nicht unbedingt negativ, aber merkst du das, dass du im Kern dann als Meister da trotzdem noch drauf schielst?
Also das ist eine Herausforderung, ne? Das Gehen, ich glaube, man kann es nicht ganz abschalten, aber da würde ich auch zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, ob man die gleiche Vorstellung hat vom Hintergrund. Da ist aber gar nicht so wichtig, ob man die Meisterrolle hat oder nicht. Wenn man eine Welt hat, die man lieb gewonnen hat und irgendjemand anderes verhält sich da drin jetzt so oder beschreibt sie ganz anders, ne, so, dann denkt man da, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Das ist das eine. Aber das kriegt man dann ja schnell raus. Das andere ist dieser Reflex, dass man das aus der Meisterperspektive beurteilt und dann will irgendein Mitspieler oder eine Mitspielerin will eine Aktion machen und dann plappert man dazwischen und sagt, das geht doch gar nicht, dann hast du nachher das und das Problem und dann kriegst du erstmal einen bösen Blick, ja. Weil du sozusagen die Schwierigkeiten aus der Meisterperspektive da in Angriff nimmst.
Ja, das stimmt natürlich, ja, aber da kann man sich schwer von freimachen, klar. Kann ich mir aber gut vorstellen, wenn wieder ein böser Blick kommt.
Aber im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut.
Ja, also ich meine, es ist ja auch, der Ton macht die Musik, ne? Wenn man jetzt irgendwie im Nachhinein konstruktive Kritik dann jemandem gibt und sagt, du, das ist mir aufgefallen und so, ist ja alles gut, ne? Ist ja, profitieren ja vielleicht andere von. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Du hast die erste Antwort von dir war, die Welt, die du lieb gewonnen hast, wenn sich jemand da so und so verhält. Das heißt, du als Meister oder auch als Spieler, der Hintergrund von Aventurien zum Beispiel, der hat, ist für die auch, hat für dich auch Gravitas. Also das ist auch etwas, was dir wichtig ist.
Ja.
Okay. Also, aber du bist, wo ich dich jetzt einschätze, auch jemand, der jetzt nicht auf jede Kleinigkeit achtet, aber im Großen und Ganzen muss der Kontext schon stimmen. Also es gibt dann in Torval nicht, laufen nicht überall Sklaven rum und so. So war würdest du sagen, halt, stopp, das ist Käse.
Zum Beispiel. In der Tat, dann würde ich sagen, das ist Käse und wenn mir das als Spieler passieren würde, dann. Kommt es drauf an, dann würde ich erstmal genau überlegen, Moment, wo ist jetzt der Haken? Stecken wir in irgendeinem Traum fest oder was ist hier irgendwie, wo ist da jetzt der Fehler? In der, weil ich erstmal bei so einer krassen Sache beim Meister oder einer Meisterin erstmal nicht vermuten würde, dass das aus Versehen passiert. Mhm. Wenn die hingegen sagen würden, ja, in meinem Aventurien ist das so, dann müsste ich halt sagen, okay, das ist jetzt nicht mein Aventurien und dann müsste ich mich mit mir selbst einigen, ob ich in einem ganz anderen Aventurien spaßeshalber dann auch spielen will oder ob das dann doch nicht mein Geschmack ist.
Ah, interessant. Mich hat im Vorfeld habe ich mich mit schon Leuten ausgetauscht und eine Frage, die mich erreicht hatte, war: Wie würdest du denn zum Beispiel jetzt als Meister damit umgehen, wenn du einen Spieler oder Spielerin in der Gruppe hast, die gut spielt, gewitzt ist, pfiffig ist, gut mitmacht, aber sich im Hintergrund von DSA einfach nicht gut auskennt? Nicht, also einfach aus, ist noch nicht viel gelesen, noch nicht viel Erfahrung. Wie würdest du damit umgehen, wenn diese Person hin und wieder dann Schnitzer macht? Also zum Beispiel als Elf sich betrinkt, was ja im neuen DSA, also früher ja ging, aber heute nicht mehr, oder als Novadi in der Taverne was bestellt, von fremden Tellern etc., wo dir als Meister auffallen würde, halt, das passt nicht zum Hintergrund. Wie würdest du mit so einem Spieler umgehen? Würdest du das durchgehen lassen oder nicht?
Ja, außerhalb OT würde ich es natürlich durchgehen lassen. Da kann ja die Person dann nichts für. Und dann würde ich da halt einfach einen Hinweis geben. Und dann, also wenn das was ist, wo es ganz, ganz sicher ist, dass der Charakter es weiß. Beispiel, den du nanntest, ist ein Novadi, der gegen so ganz klare Speisevorschriften, die er kennt, verstößt und da dann von einem anderen vom Teller isst bei einem Ungläubigen. Da würde ich mal nachfragen, okay, weißt du eigentlich als Spieler hier, ne, diese Regel gibt's? Dein Charakter weiß das auf jeden Fall. Verstößt du jetzt gerade bewusst dagegen oder war das jetzt ein Versehen? Und dann kann die Spielerin, der Spieler halt sagen, ach so, nee, wusste ich nicht, mache ich anders, oder nein, ich habe mir was dabei gedacht. Und dann, okay, dann wissen wir Bescheid.
Okay, ja gut, also sehr, sehr moderater und diplomatischer Umgang damit. Ist, glaube ich, auch das Beste, also stimme ich dir absolut zu. Wenn wir jetzt mal über DSA nachdenken und mal ein bisschen mehr ans Eingemachte gehen, ja, ich sag mal die Abenteuer. Ist jetzt eine sehr saloppe Aussage, aber DSA lebt ja von den Abenteuern und ganz egal, ob gekauft oder selbst geschrieben. Für dich als Meister und Spieler, was gehört für dich zu einem guten Abenteuer?
Ich weiß gar nicht, ob ich da eine ganz feste Schablone habe. Ja, sehr unterschiedliche Arten von Abenteuer. Ich finde, also Abenteuer können toll sein, die einfach nur spaßig und witzig sind. Und gar nicht, aber diese natürlich sind auch, das ist eine epische Kampagne, was Tolles. Es muss konsistent sein, genau, das ist wichtig. Es muss konsistent sein. Ich mag es nicht, wenn das in sich widersprüchlich ist. Das mag ich nicht. Und wenn dann Atmosphäre erzeugt wird, dann ist das auch super, wenn da in irgendeiner Art und Weise was Interessantes da dran ist. Ob das nun ist, dass das ein paar Bauern sind, die richtig cool beschrieben sind und lustig sind, oder ob das jetzt der böse Obergegner ist. Das ist dabei fast schon zweitrangig. Die Atmosphäre muss stimmen, es muss konsistent sein, gerne auch mal spannend.
Hast du denn jetzt so persönlich, abgesehen von diesen Aspekten, die du genannt hast, irgendeinen Ort in Aventurien oder ein Thema in Aventurien, das dich besonders interessiert? Also zum Beispiel den Krieg an dem, also diese Löwe- und der Rabe-Geschichte oder den Orkensturm oder das Güldenland-Expedition etc. Gibt es irgendwas, wo du sagst, rein subjektiv, das ist ein Thema, da brenne ich für, oder ich mag alles, was im Süden spielt, oder ich mag nicht, was im Norden spielt etc. Hast du da Präferenzen oder bist du da komplett offen für alles?
In jeder Ecke habe ich bisher was Interessantes gefunden, aber es zieht mich, das mag an meiner norddeutschen Herkunft liegen, gerne zu den Torwallern. Oder das Weltland mag ich auch. Oder Weiden ist cool. Ja, mit Herzog Waldemar.
Ja.
Das sind schöne Regionen. Die für die Jason-Saga fand ich großartig, wie wahrscheinlich aber auch die meisten Leute, mit denen du sprichst. Ich glaube, ich habe noch keinen gefunden, der sagt, die für die Jason-Saga ist Mist. Eigentlich finden die alle großartig.
Ja, also nee, das glaube ich auch. Also es gab einmal irgendwo einen Forum-Post, wo du bestimmt auch oft unterwegs bist, DSA-Forum oder so, wo jemand gesagt hat, die haben irgendwie das in 5 oder 6 Spielsitzungen durchgekriegt und hat denen nicht gefallen. Ja, da haben auch alle gesagt, ja, Moment mal, da habt ihr aber irgendwas falsch gemacht, ne? Also das war ja auch irgendwie sehr abgekürzt dann. Hast du denn konkrete Lieblingsabenteuer? Wirklich welche, die du benennen kannst? Du hast ja die Philiassan-Saga jetzt schon genannt, aber hast du noch andere? Vielleicht 3 Stück, 2, 3 Stück?
Also von den offiziellen Abenteuern?
Genau.
Ja, also die Philiassan-Saga, ganz klar. Dann ist ja fast schon langweilig. Das sind Antworten, die du wahrscheinlich von vielen Leuten kriegst. Staub und Sterne ist ein großartiges Teil. Die G7 habe ich gar nicht gemocht, ja, weil die meinen Aventurien so durcheinander gewürfelt haben, wie ich es lieb gewonnen habe. Aber Staub und Sterne, wirklich großartig. von den in meiner Welt neueren, für andere auch schon alten Abenteuer, finde ich sowas wie das Jahr des Greifen zum Beispiel auch ziemlich toll. Ah, okay.
Also alles, wenn ich dir das mal so in den Mund legen darf, alles schon so sehr epische Sachen. Ne? Also das Jahr des Greifen ist ja, und Felliasson-Saga sind ja so richtige epische Knaller, ne, Geschichten. Und an der Felliasson-Saga, hast du da einen bestimmten Teil der Saga, der dir am besten gefallen hat? Also der Anfang, wo erstmal das alles zusammenkommt oder dann das Ende, das Finale oder war das alles
für dich klar? Das ist irgendwie das Gesamtkunstwerk. Also ich mag auch die Geschichten dazwischen drin im Bornland und so. Der Anfang ist ein Torwall, insofern muss er ja einfach super sein, ist klar. Ja,
da spricht der Torwaller, hätte ich jetzt fast gesagt, aber kann man ja sagen. Zu Nokia. Und du hast gesagt, die G7 hat dir nicht gefallen. Da stehst du ja gar nicht allein mit da. So wie du das gesagt hast, klang es so, als hättest du gar nichts gegen die Abenteuer per se gehabt, sondern eben gegen den Effekt auf dein, also das Abiturien, was davor existiert hat. Ist das richtig so? Also du diese
Das ist genau richtig. In der ersten Edition gab es auch noch ein paar Konsistenzfehler. Das haben sie dann bei den späteren Ausgaben, da gab es noch mehrere der G7 so ein bisschen korrigiert. Die für sich allein genommen ist eine spannende, epische Kampagne. Nur was ich geliebt habe an Aventurien, das mag was damit zu tun haben, dass ich es so kennengelernt habe, dass ich so sozialisiert wurde. Das ist da nicht wie in vielen anderen Welten so, dass High Fantasy an jeder Ecke winkt und man mit 27 Artefakten rumläuft, sondern dass das alles irgendwie kleiner gekocht war. Und wenn man irgendwie einen zauberkundigen Charakter in der Runde hatte, dann war das schon an Wunder und Magie sozusagen das Größte, was man auf eine ganze Weile hin erstmal sieht. Es gab ja auch nicht das böse Reich, also es gab da keinen Mordor oder so. Ne? Da gab es halt Reiche wie das Mittelreich und das Liebliche Feld, die haben sich gegenseitig nicht so gemocht. Da gab es politische Spannungen, aber das war jetzt nichts, wo man sagen konnte, da herrschen jetzt die Untoten oder so. Ne? Und das haben sie halt mit den G7 dann über den Haufen geschmissen. Und damit war dann mein Aventurien, wie ich es geliebt habe, ein Stück weit kaputt. Und da bin ich bis heute nicht drüber weg.
Spielst du denn, wenn du, was spielst du für eine Edition heute? Hatte ich dich, glaube ich, noch gar nicht gefragt. Spielst du noch die dritte oder die vierte, fünfte Edition?
Ich spiele grundsätzlich alle. Aber wenn ich leite und es mir aussuchen kann, dann nehme ich mein selbstgebautes auf DSA3 beruhendes System.
Da werde ich dir gleich auch noch Fragen zu stellen. Das ist interessant. Und spielst du denn in der Timeline, wenn ich jetzt mal so Denglisch sprechen darf, nach der G7 auch Abenteuer oder, also wenn du jetzt das bestimmen kannst als Meister, oder spielst du alle Abenteuer und Sachen in der Zeit davor?
Ich spiele am liebsten zur Zeit unserer aller Kaiser seiner allergöttlichsten Magnifizienz Hall, den ersten von Gareth.
Okay, das heißt, du würdest mit einer Gruppe quasi, wenn ihr jetzt langlebig wäret, alle die Geschichten spielen bis zur G7, vielleicht die G7 auch noch, ich meine, das ist ja leicht gesagt, aber dann kappen und sagen so, das ist jetzt das Ende dieser Geschichte und dann nicht weiterspielen nach der G7.
Quasi. Ja, so weit muss man kommen. Ich habe ja gesagt, vorhin, ich bin jetzt gerade dabei, mit ein paar Leuten zu gucken, ob die Chemie stimmt. Wir machen jetzt gerade spaßeshalber ein paar DSA-1-Abenteuer, wirklich die allerersten, stecken jetzt gerade im Wald ohne Wiederkehr. Einfach nur, um zu gucken, ob wir uns gegenseitig so am Spieltisch mögen. Das heißt, online läuft es, ne? Und wenn uns das gefällt, dann wollen wir damit was Größerem anfangen. Und das geht dann auch irgendwann im Bereich 10, 12, 15 Hall los, für die damit nichts mehr anfangen können, das ist dann so im Bereich 1003, 1008 Bosbarans Fall. Da geht's dann los. Und dann schauen wir mal, wie lange es geht. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, auf die ich Lust hätte, die einzubauen. Wenn ich das allerdings wirklich alles machen will, glaube ich, wir brauchen diesweltlich 10 Jahre. Insofern mache ich mir noch gar nicht so viele Gedanken darüber, ob ich am Ende die G7 mitmache und was danach noch passiert.
Ja, aber ich meine, klingt ja gut, ne? Also wenn man sagt, ich habe für die nächsten 10 Jahre schon geplant, ist ja eigentlich schön, ne? Gerade du magst ja so epische Geschichten, ist natürlich eigentlich perfekt, ne? Ich wünsche dir Glück dabei, dass ihr euch am Spieltisch gefällt.
Die Idee braucht aber auch Zeit, sonst wirkt sie nicht. Also ich mache auch, also viele mögen das gar nicht, dass ich, viele würden sagen, ich bin fast schon zu simulationistisch oder zu kleinteilig. Das ist
Also diese Kritik, die du jetzt zitiert hast, also was meinen die damit? Du bist zu kleinteilig. Also du lässt dir zu viel Zeit, um die Geschichte aufbauen zu lassen, anstatt direkt, dass es direkt losgeht.
Und ich lasse den Leuten auch selbst Zeit. Und manche finden das gut und machen dann irgendwelche Sachen und andere finden, es soll doch ein bisschen mehr Handlung sein und ein bisschen mehr vorangehen. Das ist eben tatsächlich Geschmackssache, ja. Das ist also ein Beispiel vielleicht, wenn man einen ganzen Spielabend damit verbracht, dass zwei Magier aus der Gruppe sich überlegt haben, Moment, wenn wir gewisse Speisen zu uns nehmen, wie zum Beispiel Kohl, der ja im Wesentlichen dem Element Humus zuzuordnen ist, nehmen das auf in unserem Körper, der im Wesentlichen auch dem Element Humus zuzuordnen ist. Wie kann es denn sein, dass es zu einer überproportionalen Freisetzung des Elementes Luft kommt? Und dann haben die sich waren in der Stadt, haben sich da ein bisschen Geld bezahlt, damit sie ein Labor benutzen durften, ne? Und haben da ein paar Experimente gemacht und haben wild diskutiert. Ich hatte an dem Abend auch noch einen Krieger dabei. Ich hatte fast schon ein schlechtes Gewissen, dass der ein bisschen wenig zu tun hatte. Aber der Spieler kannte das schon, wie das bei mir läuft, und das war dann in Ordnung für ihn. Haben wir einen ganzen Spielabend mit verbracht. Oder auch, dass Leute mal, weil sie schlecht vorbereitet waren, Charaktere nicht ordentlich Werkzeug mitgenommen haben und nicht den richtigen Wagen, hatten sie mal einen Wagenbruch mit dem Wagen, den sie dabei hatten. Ja, das hat auch einen ganzen Spielabend gebraucht, bis das alles dann wieder hingetütelt war. Manche finden das toll, manche finden das aber auch schrecklich.
Kann man wahrscheinlich gar nicht verallgemeinern, ne? Ich meine, das kann natürlich riesen Spaß machen, kann auch, ja, ich verstehe aber, was du meinst, dass manche natürlich sagen, ja, das steht doch nicht im Abenteuer oder was ist der Sinn davon? Das sind natürlich alles so Fragen, die Spieler und Spielerinnen einen dann stellen vielleicht manchmal, ne? Die Lieblingsabenteuer, die du jetzt genannt hast, gab es denn Abenteuer von den Offiziellen, die dir überhaupt nicht gefallen haben? Also die du gespielt hast und hast gesagt, das ist total schlecht gewesen. Und warum?
Borberats Fluch.
Ja gut, das ist ja einfach
exotisch. Durch das Tor der Welten. Die waren ja auch so schlecht, dass die nachher aus dem Kanon gestrichen wurden.
Ich glaube, durch das Tor der Welten. Ist das mit dem Raumschiff? Durch das Tor der Welten? Oder
ja, da haben wir so ein Dimensionstor, genau.
Ja, ich glaub,
und Borberats Fluch ist das mit dem Raumschiff in der gorischen Wüste.
Ja, dieses Crossover von Science Fiction und Fantasy, ja, passt ja einfach gar nicht zur Aventur. Ne? Ist ja grundsätzlich gar nicht total verkehrt, aber man muss halt wissen, welches Setting oder welches System man dann spielt. Ne? Mhm. Also auch in meiner Gruppe, als ich meine Spielgruppe zusammengesucht habe, habe ich auch gefragt, habt ihr schon mal gespielt? Was hat euch gefallen? Was nicht? Weil ich wollte ja einfach gucken, was kommt auf mich zu. Und da hat auch eine oder einer geschrieben, für mich war das Ende des Abenteuers, als ich bei dem Orkenhort eine E-Gitarre gefunden hatte, der Orks. Und das fand der Meister ganz cool, dieses Crossover von so Metal, Steampunk mit Fantasy. Und da hat sie gesagt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Also konnte ich auch verstehen. Nun gab es noch andere Abenteuer? Erinnerst du dich auch andere, die dir nicht gefallen haben? Weißt du das noch?
Die habe ich dann meistens so schnell weggelegt, dass mir der Name gar nicht unbedingt einfällt.
Ja, das heißt, wenn du ein Abenteuer...
Manche, wenn es mehr so ins zu Gestellte übergeht, das mochte ich ja nicht so. Es gab mal eins im lieblichen Feld, wo da neu diese Arbaletten waren, also diese Musketenverschnitte, ja, wo die Helden vor einem Holzlattenzaun standen, im Halbkreis umringt waren von Gegnern, die nun diese Arbaletten auf sie gerichtet hatten und dann abfeuerten. Und dann sollte man pauschal sagen, ja, die Splitter fliegen, sonst irgendwas, die Helden kriegen irgendwie einen W6 Schadenspunkte und können durch den Zaun, der dann ja zerschossen wurde, abhauen. Sowas ist dann zu unrealistisch, zu albern. Das mag ich dann nicht. Oder diese Geschichte natürlich da, die Attentäter, ne? So, das hat sich auch nicht mal der Vorstellung gepasst. Also, Kaiser Hall war bei mir immer ein Mann. Also diese komische Geschichte da, die hat bei mir nicht ganz verfangen.
Ich verstehe. Das finden ja viele besonders, interessant, diesen Kniff, ne? Aber ich verstehe, was du meinst. Also bei Attentäter kritisieren ja viele, abgesehen von dieser Geschlechterfrage. Ich hoffe, wir spoilern jetzt keinen, aber ich vermute mal sehr stark, dass das bekannt ist. gleich kommt dann, Spoiler, ich wusste das noch nicht.
Ja, Spoiler-Alarm, Vorsicht. Genau.
Nee, müssen wir vorweg sagen. Also wir werden heute alles spoilern. Also wer jetzt noch das spielen will, bitte abschalten und später einschalten. Bei den Attentätern finden ja viele, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, das ist ja auch blöd, dieses Forcieren des Handelns. Also man wird ja quasi gezwungen, in eine gewisse Richtung sein Handeln zu treiben als Heldengruppe. Das ist, finde ich, bei den Attentätern ganz massiv der Fall. So.
Ja, und das ist eben nicht glaubwürdig. Also den Kniff, wenn der ordentlich eingebettet ist, das wäre ja vielleicht, da könnte man was draus machen. Ja, da habe ich gar nichts grundsätzlich dagegen. Aber so wie es gemacht wurde, und dann ist das in der Tat eine brutale Zugfahrt, man da hat, das ist komisch. Das ist auch nicht glaubwürdig, dass jetzt ausgerechnet diese zufällig dahergelaufenen Leute, und das ist ja noch nicht mal ein besonders hochstufiges Abenteuer, dass die da so dicht drankommen. Ach nee, das tut an so vielen Stellen weh. Das ist irgendwie im Giftschrank.
Das wundert mich aber tatsächlich, warum das Stufe 2 bis 4 ist. Weil ich meine, alleine von der Komplexität des Themas her hat es ja einfach der Kontakt mit diesen Personen und so. Das wundert mich tatsächlich bis heute. Weil
und wie unfähig muss eine kaiserliche Leibgarde sein, damit Leute auf der Erfahrungsstufe eine Chance haben, da so dicht dran zu kommen?
Ja, weil theoretisch könntest du es ja nach dem ersten oder zweiten Abenteuer, das du spielst, spielen. Ne? Also Stufe 1, Stufe 2, zack, bist du schon da mit drin. Spielst du denn lieber Kaufabenteuer oder lieber eigene Abenteuer? Ganz egal, ob du Spieler oder Meister bist jetzt. Hast du da eine Präferenz?
Nein. Also inzwischen jetzt bei der aktuellen Kampagne habe ich einfach so viele auch offizielle Abenteuer liegen, die ich einfach toll finde und mal wieder oder teilweise zum ersten Mal überhaupt leiten möchte, dass die vermutlich den großen Kern bilden werden. Aber ich habe auch immer gerne selbst was gemacht.
Das heißt, wenn du so ein Kaufabenteuer hast, oder ich sage mal offizielles Abenteuer, Kaufabenteuer klingt immer so blöd, änderst du grundsätzlich viel ab, grundsätzlich gar nichts oder wenig, oder ist das einfach je nach Bedarf?
Das ist tatsächlich je nach Bedarf. Wenn ich sage, ja, genauso finde ich es toll, dann lasse ich es so, und ansonsten passe ich Dinge an. Also nicht nur die üblichen Sachen, die man macht, weil man gerade mehr oder weniger Leute dabei hat, dass man dann irgendwie ein bisschen was bei den Gegnern schraubt, damit das auch passt von der Herausforderung her.
Klar.
Das, was wir alle machen und was quasi auch so vorgesehen ist. Sondern wenn ich da eine Sache unglaubwürdig finde, dann verändere ich die halt ein bisschen.
Ja, okay. Wenn du jetzt meisterst oder als Meister, hast du Quellen, wo du dich heute noch inspirieren lässt und dir Tipps, sag ich mal, abholst, oder schaust du Let's Plays oder Dokumentationen, liest du Bücher über das Spielleiten, oder bist du im Moment an einem Punkt, wo du sagst, ich leite so, wie ich leite und so ist es? Oder wo suchst du dir Inspiration und Tipps, wenn überhaupt?
Ich gucke mir das gerne an, wie andere das machen. Ich rede dann gerne mit anderen. Let's Plays bringen mir irgendwie nicht so viel Spaß, die schaue ich eher selten, aber ich spiele ja auch mal woanders. Wir haben ja zum Beispiel so einen Verein, Würfelpech e.V. heißt der, wo da jeden Monat eine Veranstaltung ist, wo sich dann einfach ein Sack voll Leute trifft, und dann sind da so 3 bis 6 Meisterinnen und Meister, die spontan was anbieten, ein One-Shot, und da kann man dann wirklich mal in irgendein System reinspringen oder selbst irgendwas Lustiges anbieten. Da hat man viele Möglichkeiten, sich anders anzugucken. Dann mit anderen Meisterinnen und Meistern reden.
Würfelpech e.V., ja?
Würfelpech e.V. in Halle an der Saale, okay. Kann ich allen
alles empfehlen.
Riesenspielesammlung, auch was Brettspiele betrifft.
Ja, schön. Ist übrigens ein sehr schöner Tipp. Das ist einer, du bist jetzt der Erste, der diesen Tipp heranbringt. Wenn man als DSA-Meister auch andere Systeme sich mal anguckt, weil die machen Dinge ja anders. Also zum Beispiel, was ich gerne gemacht habe immer als Meister, ist, dass ich oft Spieler erzählen lasse, wenn zum Beispiel ein großer Erfolg stattfindet. Und dann hat mir irgendwie einer gesagt, bei Cthulhus Ruf, beziehungsweise Call of Cthulhu, steht das sogar in den Regeln so, dass die Spieler selber das Ergebnis ihres Würfels erzählen und nicht der Spielleiter. Und da habe ich gedacht, guck mal, das kann man auch von anderen Systemen lernen. Würfelpech e.V., okay. Ja, mal sehen, ob wir jetzt ein paar Leute sich bei euch melden. Spielst du denn andere Systeme noch, wo wir gerade bei anderen Systemen sind, außer DSA regelmäßig? Oder hast du gespielt über einen längeren Zeitraum andere Systeme?
Immer mal wieder, allerdings mehr so kürzere Geschichten. Weißt du, so One-Shots oder so, oder solche Hop-on-Hop-off-Geschichten. Tatsächlich wirklich längere Geschichten war immer irgendwie DSA. Da bin ich nie so richtig von losgekommen.
Okay. Und gab es da irgendein System, was dir besonders gut gefallen hat, wo du sagen würdest, das würde ich sogar noch mal spielen? Oder war im Endeffekt alles mehr so mittelwert?
Och, da sind einige sehr lustige dabei. Also ich finde Paranoia zum Beispiel ziemlich cool. Das ist nun wirklich so angelegt, dass man da eher nicht so lange Kampagnen spielt. Aber es bringt einfach tierisch Spaß. Dann habe ich vor einem Vierteljahr oder so, da habe ich was gespielt. Das war ein selbstgebautes von einer Leiterin aus Leipzig. Die hat sich einfach Märchen ausgedacht, also so eine Märchenwelt, und wir waren dann die Märchenpolizei, die im Märchenwald unterwegs war und da ein schlimmes Verbrechen aufgeklärt hat, einen Mord aufgeklärt hat. Das war sehr lustig. Ich war Bärbel, die Bärenbutlerin. Ich habe Kutsche gefahren und habe den Tee serviert. Und
was für ein abstruser Charakter, aber es klingt total gut.
Richtig Laune gebracht. Außerdem war ich eine alte Klatschtante und da im Märchenwald überall die Bären, die Spezies waren, die so die Dienstboten waren, konnte ich immer, wenn wir irgendwo in einem Schloss waren oder so, erstmal in die Küche mit den anderen getratscht. Und das war gar nicht mal so schlecht, um Informationen zu beschaffen. Das hat wirklich richtig Laune gebracht, das spiele ich gerne mal wieder.
Okay. Das klingt ja interessant. Aber das waren jetzt nicht die klassischen Brüder Grimm-Märchen, ne? Die sie da verarbeitet hat, ne? Sondern eine eigene Märchenwelt.
Ja, es waren schon die eigenen, die sie da hatte. Also da war halt der Froschkönig, ne? Und Hänsel und Gretel liefen darum und Aschenputtel lief darum, aber das Setting war dann halt ein eigenes, ne? Okay. Da haben die ganzen Märchenpaare, die man so kannte, haben da halt mehr oder weniger weit auseinander auf ihren Burgen gewohnt. Oh, ja. Und dann konnte man da hin und musste gucken.
Also, okay, jetzt kommen wir zurück zu DSA. Wenn wir über DSA reden, du hast es eben schon angedeutet, dass du da so deine eigene Version auf DSA basierend irgendwie spielst oder leitest gern. Wenn wir über die Regeln von DSA sprechen, jetzt mal weg zu den Abenteuern. Gibt es Regeln bei DSA, vielleicht auch mehr als eine, die du für wirklich nicht gelungen haltest und, ich sag mal auf Deutsch, blöd findest?
In welcher Edition?
In der dritten Edition. Oder zweiten oder ersten?
Also quasi in der dritten oder zweiten oder ersten? In allen, wenn wir bei den ersten dreien sind, finde ich es doof. Am Anfang kannte ich nichts anderes und fand das normal, aber irgendwann fand ich es dann doch doof, dass die Charaktere ausgewürfelt werden. Ja, da hat man da kann das sein, Charakter ist erschaffen und der eine hat halt da seine irgendwie so 8 bis 10er Werte ausgewürfelt und jemand anderes hat da seine 12er, 13er, weil er Glück hatte. Die sind dann so weit auseinander, obwohl sie eigentlich auf der gleichen Erfahrungsstufe sein sollen. Das passt nicht so richtig. So, okay. Davon abgesehen, so bei DSA 3, da hat es das in der Originalversion so mit sich gebracht, da hast du einen Jäger gespielt oder einen Elfen, aber wenn du dann auf der ersten Stufe gestartet bist und hattest da die entsprechenden Startwerte dir so angeguckt, vom Talentwert, dann hattest du große Probleme in der Wildnis zu überleben, wohlgemerkt als Jäger oder als Elf. Das war ein bisschen albern. Oder das super Beispiel, dass die Abgänger der Raschstuhler Akademie, damals gab es ja noch einen dämonologischen und elementaren Zweig, dass die ja als Abschlussprüfung hatten, dass sie die Akademie, die keinen normalen Ausgang hat, selbst verlassen müssen, indem sie sich irgendwas rufen, was ihnen hilft. Aber ein erststufiger Dämonologe nach Original DSA 3-Regeln hat gar keine realistische Chance, irgendwie einen Dämon zu rufen, der ihn da über die Mauer fliegt. Das kann man einfach vergessen. Und da denkst du dir, Moment, wie soll denn das funktionieren?
Alles voll von verzweifelten Abgängern, die noch da drin stecken und nicht rauskommen.
Ja, genau. Oder alle schon mal irgendwie einen Pakt schließen mussten. Ganz komische Sachen. Sonst bei DSA 1 gab's, was ich, wenn ich so einen Nostalgie-One-Shot mache, zelebriere, aber was ich als dauerhafte Regel für eine in Anführungsstrichen ernste Runde schrecklich finde, gab es ja die sogenannte meisterliche Attacke, später immer so kritische und glückliche genannt. Und da war es so, zumindest in den Anfangszeiten, dass die aber nur die Spielercharaktere konnten. Da gab es halt einen besonders schweren Treffer, der die Rüstung ignoriert hat, nicht pariert werden konnte, wenn man eine 1 oder 2 gewürfelt hat. Wenn die Gegner, aber die NSCs, eine 1 oder 2 gewürfelt haben, hatte das gar keine weitere Bedeutung. Das ist natürlich, wenn man so drauf guckt, so vom in Anführungsstrichen Realismusgedanken her, ein bisschen eine komische Sache. Ja,
ja, absolut. Naja, ich verstehe. Und das änderst du ab, meinst du? Oder weil du bei DSA 1 hast du gesagt, oder 2, als Nostalgiefaktor benutzt du diese Regel. Aber eine ernsthaften Runde würden die dann nicht benutzen. Dann
genau. Die also DSA 2 habe ich jetzt gar nichts laufen soweit. Aber wenn ich jetzt so was mache, wirklich wie hier Sylvanas Befreiung oder das Wirtshaus vom Schwarzen Keiler, dann spiele ich das auch mit den DSA 1 Regeln und dann kann man, dann ist ja der Witz daran, dass man die dicke Nostalgiebrille aufsetzt. Ja, und dann ist das so ein bisschen wie bei, die meisten werden dieses lustige Video kennen, The Gamers, ja. Ein bisschen so in diesem Stil und dann kann man diese Albernheiten so richtig zelebrieren. Das bringt dann auch Spaß. Aber für eine, wie gesagt, in Anführungsstrichen, ernste Runde und dauerhafte Kampagne oder so, das fände ich das nicht angemessen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, aber diesen historischen Kontext dann muss man mit bewerten, ne? Und dass das mal interessant ist, das zu sehen und so, aber ich verstehe
schon. Man würde ja auch das Wirtshaus vom Schwarzen Keiler heute nicht mehr als ernsthaftes Abenteuer präsentieren.
Aber ist auch, das ist auch eine interessante Frage. Ich weiß auch, war das jemals überhaupt gedacht, dass das möglich ist? Also, weil wir beide sagen jetzt, oder du, und ich schließe mich an, man kann es, wenn man es heute spielt, wirklich nur mit dem Augenzwinkern und auch mit Humor nehmen. Aber ich frage mich, als das erschienen ist, hat da jemals dann jemand gesagt, ja, das wird jetzt ernsthaft gespielt? Mit ernsthaft meine ich halt, ohne dass man auch dann sagt, komm, das ist doch auch ein bisschen klamaukig. Was meinst du?
Ja, nicht ernst gemeint, wie wir es heute haben. Das Rollenspiel hat sich halt weiterentwickelt. Damals war so der, wie wir das heutzutage ausdrücken, Fluff-Faktor halt noch längst nicht so da. Das hat man so ein bisschen so gemacht. Das kam halt so von diesen Brettspielen so ein bisschen her, ne? Deswegen war immer nur so eine Geschichte am Anfang, die dann häufig auch nur vorgelesen würde. Heute würde man sagen, was fällt dem Meister ein? Ein so brutales Railroading, ja? Aber da hat man einfach hier Auftrag, ihr seid dahin, so zack, jetzt seid ihr in dem Dungeon drin. Schlagt euch mal durch. Und dann ist es halt wirklich nur als Dungeon-Crawler und in diesem Sinne als Spiel ernst gemeint. Nicht in dem Sinne ernst gemeint, dass es in irgendeiner Form realistisch ist oder so. Sondern mehr in dem Sinne ernst gemeint wie eine Runde Descent, falls du das Brettspiel kennst.
Ja, kenne ich. Sehr schön. Sehr schönes Spiel. Ja, ich meine, die ersten 4 oder 5 Abenteuer sind ja auch nur Dungeons, oder? Also du hast selbst das Schiff der verlorenen Seelen ist ja ein Dungeon auf dem Wasser. Also.
Genau. Also, mal ist der Dungeon ein Dungeon im klassischen Sinne, mal ist der Dungeon ein Schiff, mal ist er ein Wald, aber es ist immer irgendwie ein Dungeon, ja.
Naja, aber das ist natürlich der D&D-Faktor, ne? Es war ja ein D&D-Klon, DSA, also oder Kopie. Und da war das ja auch so. Das war ja auch so Dungeon-basiert. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Kopie war, aber die ganzen Sachen haben halt so angefangen. Inspiriert war sicherlich davon.
Und inspiriert war es, ja. Hast recht. Ich würde dich gerne fragen, auch zu einem, also du bist der Erste, mit dem ich gesprochen habe, es waren jetzt nicht viele, aber der Erste, der das Auswürfeln der Helden und Heldinnen blöd fand ich ganz interessant. Die anderen, und deswegen würde ich dich dazu auch fragen, haben alle unisono sofort den Waffenvergleich genannt. Als total blöde Regel. Wie ist das, also bei DSA 3 jetzt, wie ist das für dich? Oder ist das Teil deiner Hausregelsammlung?
Den Waffenvergleich? Was für ein Problem hatten die denn damit? Das finde ich jetzt spannend. Ich finde
ganz nett. Die elegant gelöst ist für den Spielfluss. Das ist, glaube ich, so das Problem.
Ja, man muss halt einmal am Anfang des Kampfes, muss man tatsächlich einmal gucken und die Werte modifizieren. Das kann man doof finden. Aber sonst gab es das ja in anderen Editionen teilweise, dass die Waffe pauschal modifiziert hat. Ja, und dann hattest du halt, wenn du den Dolch in der Hand hattest, hattest du Abzüge auf die Parade, weil gesagt wurde, mit dem Dolch pariert man insgesamt schlecht. Dann hattest du diese Abzüge auf die Parade, aber auch, wenn dich jemand waffenlos angegriffen hat oder so. Und den gleichen Abzug, wenn dich jemand mit dem Beehender angegriffen hat. Da fand ich das sogar vergleichsweise elegant, dass man die Waffe verglichen hat. Und dann konnte man sagen, okay, mit einem Dolch einen Beehender parieren ist jetzt keine besonders gute Idee. Das ist eher schwierig. Aber einen anderen Dolch kann man damit ganz ordentlich parieren oder so. Damit konnte ich gut leben. Und tut auch. Also das ist tatsächlich bei mir, das hat in meinen Hausregeln überlebt.
Ja, ich mag den Waffenvergleich auch, weil ich finde, der gibt den Waffen auch mehr Tiefe, weil es halt ein Element ist, das den Waffen überhaupt Charakter gibt. Ne? Also welchen Waffenvergleich sie haben. Aber viele haben das genannt. Wenn wir jetzt bei den Hausregeln schon sind, du hast es ja gerade gesagt, was benutzt du denn für Hausregeln? Wenn du meisterst für DSA?
Oh, da könnte ich jetzt alleine eine Stunde drüber reden. Ich will es mal versuchen, es kurz zu machen. Okay. Also ich habe tatsächlich auf der Basis von DSA 3 mir mal was Eigenes gebaut und dann immer wieder ein bisschen modifiziert. Das war um die Jahrtausendwende, dass ich das entwickelt habe. Die ersten Sachen davon sogar ein paar Jahre früher. Also es war dann tatsächlich mein eigenes DSA 3.5, wenn ich das vermessen so nennen darf. war dann vor DSA 4. Und lustigerweise sind ein paar Sachen bei DSA 4 damit nachvollzogen worden. Zum Beispiel nämlich das Kaufsystem. Ich habe ja schon gesagt, das Auswürfeln fand ich nicht so gut. Bei mir läuft das so, dass du die Charakter haben alle halt so Erschaffungspunkte, nenne ich das jetzt einfach mal, und können damit ihre Charaktere erschaffen. Und dann gehen sie eben alle von dem gleichen aus und können gucken, wo sie da besondere Schwerpunkte drauflegen wollen und wo nicht. Und da gibt es auch nicht diese Unterschiede durch das Auswürfen. Genauso läuft das dann beim Steigern. Da kriegt man halt, je nachdem, welche Erfahrungspunkte man hat, kriegt man da entsprechende Steigerungspunkte und kann die dann ausgeben und nicht beim Steigern, wie das bei DSA 3 noch war, so würfeln. Das, was man später halt auch kennt mit Abenteuerpunkten kaufen. Irgendwie schien das in der Luft zu liegen. Das ist so eine Sache, dass ich die da so drin habe. Dann ist das Kampfsystem auch noch anders. Ich weiß nicht, ich glaube, ohne dass ich Quad jetzt besonders gut kenne, ich glaube, es ist Quad-ähnlich. Ich glaube, ich habe damals auch bei dem Kampfregelprojekt mal was gelesen. Das ist ja auch schon ein bisschen älter und das hat mich dann darauf gebracht. Aber es ist auch diese Geschichte, dass es nicht, man steht vor einem und würfelt jetzt eine 13, hat aber nur 12 auf die Attacke, deswegen schlägt man voll daneben. Das läuft so, dass die Attacke und die Parade werden miteinander verrechnet. Attacke ist um 2 gelungen, Parade ist um 1 gelungen, dann ist einer über bei der Attacke, dann ist die Attacke durchgegangen. Kann aber auch dazu führen, wenn du nicht so gut triffst, aber der andere, der läuft dir quasi ins Schwert rein, dass du dann trotzdem triffst. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt verständlich war, aber es ist so ähnlich, es ist so ein bisschen wie bei diesem Quad-System, das auch schon länger auf dem Markt ist. Ich glaube, ich habe mich davon auch inspirieren lassen. Bin mir aber nicht mehr sicher, ist schon zu lange her.
Wie bei Tieren auch, bei DSA, nach Drachengreifen, Schwarzer Lotus, da hat man auch teilweise dieses Kräftemessen und so. Was auch viele Spieler spannend finden, weil es auch dann um 2 Attacken geht und dann werden geguckt, welche gelingt besser und so. Und das hatte ich schon mal gehabt und da haben viele gesagt, oh, das ist ja spannend, weil jede Aktion halt eine Bedeutung hat. Ne? Weil natürlich mich fragen auch oft Spieler und Spielerinnen, ja, was heißt das denn jetzt nicht getroffen? Stehe ich jetzt vor dem und schlag daneben? Oder? Und dann erzähle ich immer, nee, also so, ja, da weicht noch aus und bla, aber man kann sich ja nicht zu jedem Fehlschlag eine Geschichte ausdenken. Ja. Die Heldenerschaffung, die Steigerung des Kampfsystems. Hast du noch weitere Hausregeln?
Ich habe keine pauschalen Glücklichen und Patzer mehr, sowohl im Kampf als auch bei Talentproben. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Also nehmen wir mal einen sehr erfahrenen Krieger. Ja, der hat, dann kann ja durchaus sein, dass der einen Attackewert hat von 18 oder wenn das wirklich so ein richtig erfahrener ist und sonst wie gescheit, kann das sogar sein, dass er einen Attackewert von 21 hat oder so. Ja, jedenfalls rechnerisch. Und dann würfelt er eine 20 und dann soll das ein genauso schlimmer Patzer sein wie bei jemandem, der noch nie irgendwie so eine große Waffe in der Hand hatte. Und der schlägt dann damit zu und dann ist das. Und so ein Patzer kann auch den Kampf durchaus gar entscheiden. Aber ne, deswegen ist das bei mir erst ein Patzer, wenn die Aktion, sei es nun Attacke oder Parade, wenn die um 10 oder mehr Punkte misslungen ist. Das heißt, wenn du einigermaßen mit deiner Waffe umgehen kannst und nicht besonders angeschlagen oder verletzt bist und dadurch noch Abzüge hast, dann wärst du halt nicht patzen.
Ah, okay, verstehe.
Und genauso bei den Talentgeschichten, wir alle kennen diese Sachen, dass Leute genau in ihrem Spezialgebiet, wo sie vielleicht auch noch gute Eigenschaftswerte haben und einen guten Talentwert, dann kommen da 2 20er, aber halt auf den 50er, 15er oder 16er Wert, dann haben sie vielleicht noch gute Talentpunkte. Die Probe ist rechnerisch gelungen, aber es sind 2 20er und deswegen soll es jetzt ein schlimmer Patzer sein. Genauso, als hätten sie gar keine Ahnung davon. Das hat mich irgendwann nicht mehr überzeugt und deswegen habe ich das abgeschafft. Und deswegen ist bei mir dann da auch bei einer Talentprobe das 2 20er-Äquivalent ist, wenn die Probe um 20 Pluspunkte daneben ist und das 3 20er-Äquivalent, wenn die Probe um 30 Punkte plus daneben ist.
Ich finde das sehr faszinierend und ich stelle jetzt mal eine steile These auf, wie die jungen Leute sagen, und würde gerne wissen, ob du glaubst, dass ich da auf der richtigen Fährte bin. Also du, im Vergleich zu den anderen Meistern und Meisterinnen, beziehungsweise bisher leider nur mit Meistern, mit denen ich gesprochen habe, bist du sehr darauf bedacht, dass sie Regeln auf Spieler- und Spielerseite auch sehr fair sind, also von der Balance, von der Sinnhaftigkeit und so weiter. Und die anderen waren da überhaupt nicht deiner Meinung, also was das Auswürfeln anging und die Patzer, sondern die fanden das einfach lustig oder interessant, wenn die Spieler alle ungleich waren und manche schwach und so. Ich glaube und möchte dich fragen, ob du glaubst, dass das so ist. Das liegt daran, dass du auch als Einziger genauso gerne spielst wie Meister bist, was bei den anderen nicht der Fall war. Und dass du deswegen auch die Perspektive Spieler viel mehr im Vordergrund rückst als andere Meister, die nicht spielen. Glaubst du, das ist das Quatsch, was ich gerade erzähle, oder meinst du, das könnte sein?
Könnte sein. Vielleicht ist es auch nur, oder vielleicht passt das gut zusammen, meine gerne konsistent habe, oder jedenfalls so, dass es sich für mich konsistent anfühlt. Die Leute sollen ja sehr gerne unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Das haben sie auch, weil sie auf ihren Vorlieben, die einen wollen dann lieber sehr klug sein und dann sind die halt, haben die nicht mehr genug Punkte für die Stärke, ne? Deswegen sind die dann schwach und umgekehrt. Das ergibt sich ganz automatisch mit den entsprechenden lustigen Effekten. Aber dass jetzt jemand einfach nur schlecht gewürfelt hat und deswegen hat er Durchschnittswerte von 10 und ein anderer hat gut gewürfelt, deswegen hat er Durchschnittswerte von 12 und ist deswegen zumindest bei den Eigenschaften rechnerisch 10 bis 14 Punkte, da so 10 bis 14 Stufen sozusagen vor den anderen. Ja, das kann man mal lustig finden, aber auf Dauer. Da kann man mir sozusagen auch vorwerfen, Moment, du hast doch gesagt, du magst es doch realistisch. Das ist doch realistisch, auch bei uns. Es gibt Menschen, die sind mit Schönheit und Körperkraft und Intelligenz gesegnet und andere, die haben nichts davon. Das ist richtig, aber an der Stelle weiche ich sozusagen von diesem Prinzip ab. Den Vorwurf muss ich mir gefallen lassen. Da bin ich dann doch auf der Meta-Ebene und denke, das ist ein Spiel und wir wollen zumindest alle ungefähr von den gleichen Voraussetzungen aus starten.
Gut, aber da bin ich auch bei dir. Also das ist zwar ein Argument, aber wenn man jetzt über Eskapismus redet und jemand sagt, ja, wir wollen ja aber auch vielleicht diese Restriktionen des realen Lebens ja auch teilweise hinter uns lassen, wenn die uns einschränken oder für uns schwierig sind, dann möchte ich halt vielleicht mal stark sein als Held. Ne? Deswegen finde ich das schon auch ein gutes Argument, was du da gerade gesagt hast. Wenn wir jetzt von den Regeln nochmal weit tiefer gehen, was die Unterschiede zu den offiziellen Editionen angeht, 1, 2 und 3. Hast du Unterschiede in deinem Aventurien, also im Hintergrund, wenn du leitest? Also gibt es Dinge, wo du gesagt hast, bei mir ist das Aventurien, ist das anders als im offiziellen Hintergrund?
Na, diese Kleinigkeit mit dem Kaiser hatten wir ja schon. Ja, bei 1 gibt es natürlich viele Sachen, die dann auch aus dem offiziellen Kanon gestrichen sind. Die waren bei mir dann dementsprechend auch nie so. Also Borbarat hatte kein Raumschiff. Nein, nein, nein. Diese ganzen schlimmen Sachen. Das bestimmt nicht. Ohne zu spoilern. Ich glaube, das kann man verraten. Beim Donnersturmrennen, da kommen an einer Stelle als Zugtiere riesige Ratten vor. Ja. Sowas gibt's bei mir nicht. Das kannst du vergessen. Also, dass da irgendwo, wenn dann mitten im Mittelreich, wo Geweihte rumlaufen und alles, und dann sind da riesige Ratten und dürfen da irgendwie als Zugtiere benutzt werden. Nee, sowas läuft nicht.
Sowas änderst du dann ab, verstehe. Okay, hattest ja eben auch schon gesagt, ne, dieses ganz krasse High Fantasy, das auch einfach dann in so eine Richtung überschlägt, das ist nicht ganz so dein Favorit, ne? Wobei Ratten ist ja auch einfach nicht das Problem High Fantasy, sondern natürlich, dass es Ratten sind. Ich verstehe schon, was du meinst, ja, klar.
Ja, das Problem ist halt, oder das passt dann sonst nicht zum Hintergrund. Also übergroße Ratten kann man sich vielleicht noch vorstellen, ja, in bestimmten Sinn, aber dass die dann da als Zugtiere benutzt werden, also die Viecher des Namenlosen, ja, die sind da in einer Riesenversion und dürfen da bei so einer Geschichte, wo es eigentlich um einen Zwölf Götter zu Ehren, besonders Rondra zu Ehren rennen geht, mitmachen. Das ist.
Aber du hast es ja selber gesagt, du änderst ja schon, du änderst eher so Kleinigkeiten ab, ne? Aber dein Aventurien ist jetzt nicht irgendwo im Großen und Ganzen historisch abgewandelt, dass irgendwelche Landstriche fehlen oder irgendwelche Zusammenschlüsse existieren. Ist das denn so, dass wenn sowas aus dem Spiel heraus entsteht, aus einer Kampagne, würdest du das dann auch laufen lassen oder würdest du dann auch sagen, nee, wir folgen dem Kanon?
Wenn das eine in sich geschlossene Kampagne ist, dann ist das gar kein Problem. Damit meine ich, wenn das was ist, wo man irgendwo nochmal was wechseln will und sozusagen zu anderen Geschichten, weil man den Meister wechseln will oder so, dann braucht man da natürlich irgendwo Schnittstellen und muss gucken, dass es klappt. Aber am liebsten mag ich ja dann tatsächlich, wenn man das länger macht, in sich geschlossene Kampagne. Das heißt, es gibt einen Meister Und da sind die Charaktere, die gehören dann quasi in die Welt dieses Meisters und sind da unterwegs. Und wenn sich da dann was anderes entwickelt, dann ist das so.
Benutzt du denn, abgesehen von natürlich Würfeln und Bleistiften und so, benutzt du Hilfsmittel? Also benutzt du Musik oder Licht oder irgendwelche Handouts oder Props in irgendeiner Art und Weise, wenn du meisterst? Oder ist das nicht so dein Stil?
Na, dieser Tage ziemlich viel Internet und Computer. Ja. Weil man dann da notgedrungen das eher online macht. Und ansonsten ja durchaus mal Musik und bei bestimmten Sachen so vorbereitete Handouts, Schriftstücke und sowas, das schon. Aber jetzt nicht besonders viel. Ich vermute, das hat auch damit zu tun mit der Zeit, in der ich angefangen habe. Ich sehe, dass es heute immer mehr üblich ist, wenn ich da auch mal gerade bei anderen gucke, dass da irgendwo halt der Laptop und ein Lautsprecher daneben steht und dann läuft da irgendeine Playlist. Das ist durchaus, wenn die passend ausgesucht ist und so, ist das auch der Stimmung zuträglich. Und ich finde das gar nicht verkehrt, aber ich habe mich da irgendwie nie dran gewöhnt und deswegen, wenn ich da so wirklich am Tisch sitze, dann gibt es das in besonderen Szenen mal als Untermalung und ansonsten vielleicht mal ein Schriftstück, das dann vorbereitet wurde und ausgehändigt wird.
Okay.
Aber also tatsächlich sonst eher nicht. Doch, Geld. Ich habe einen Haufen so Spielchips mir irgendwann mal zugelegt und kleine Beutelchen, wo denn so Dukaten, Heller und sowas dann sind. Und dann sage ich hier, diese Spielchips sind die Dukaten, diese sind die Heller und so. Und dann kriegen die Leute ihre Sachen einfach in so ein Beutelchen und haben da dann ihr Geld. Der Hintergedanke dabei ist einfach, dass ich überhaupt keine Lust habe, das zu überwachen. Und die Leute das irgendwo hinkriegen und da nicht wiederfinden und jedes Mal wieder überlegen und oh nein, ich habe meine Dukaten mit den Lebenspunkten verwechselt und oder so. Oder sie sagen, ach, ich habe das jetzt alles mal schnell in Dukaten umgerechnet und dann sitze ich im nächsten Dorf und ich gebe dem Dukaten für den Hufschmied dafür, dass er das Hufeisen gerichtet hat. Aber im ganzen Dorf kann niemand einen Dukaten wechseln, wenn man das genau nimmt. Und deswegen haben die einfach ihr Beutelchen und dann sehen sie wirklich, so viel Geld ist da jetzt drin und so klein und so ist es gestückelt, dann guckt man einfach nach, dann muss man nicht lange mitrechnen.
Ja, das ist eine schöne Sache. Ja. Auch überhaupt, dass man das Gewicht von diesem, ich meine, es sind ja nur so Spielchips, aber dass man das auch spürt, das finde ich auch schön. Ne? Also es geht ja auch oft ab, dann laufen Leute mit, was weiß ich, hunderten von Silbertalern rum. Dann denke ich, ja, aber du weißt ja gar nicht, was das wiegt und so. Schönes Gimmick. Ich habe da übrigens auch mal geguckt, aber wahrscheinlich gibt es irgendwo in irgendwelchen Kostümläden auf dem Land, kriegst du 1000 Gold, Plastikgoldmünzen für wenig Geld, aber wenn du das im Internet mal suchst und so, das ist echt teuer teilweise, diese LARP- und Cosplay-Münzen. Ne?
Ja, genau. Ich habe ganz einfache Plastikscheiben. Ganz einfache, solche Plastikblips in verschiedenen Größen und Farben. Und die sind das halt. Das geht auch. Macht übrigens beim Glücksspiel auch richtig Stimmung. Wenn die Leute Glücksspiel betreiben, bei mir haben Leute alle früher oder später mit dem schlimmen Würfelspiel Hunzen zu tun. Ja, du verstehst, den schlechten Witz, den schlechten Karlauer dahinter, da hat schon mancher Hauf und Hof verhunzt. Haha. Und dann sind da die Berge von Münzen, die dann da auf dem Tisch sind, die man quasi richtig sieht, auch wenn es nur Plastikchips sind. Und die Gier leuchtet in den Augen auf. Das ist sehr lustig.
Ich meine, auch einfach vom Rollenspiel, ne? Du kannst halt beim Verlassen dem Wirt auf den Tisch eine Münze hinschmeißen und sagen, hier, da, ne, für das Essen und geht. Das ist ja ganz andere Haptik, das in der Hand zu haben.
Also, ja, oder wenn da ein Geldbeutel geklaut wurde, dann die Leute dürfen ja auch gerne mehrere Beutel haben und das verteilen. Was denen dann teilweise erst einfällt, nachdem denen was geklaut wurde. Und da muss man diskutieren, ja, Moment, wie viel wurde geklaut? Das ist dann ganz egal. Hier, welchen Beutel hattest du am Gürtel? Den da, gib her. Der ist jetzt geklaut.
Ach, mit dem Geld, schön. Ach, das muss ich mir auch nochmal angewöhnen. Vielleicht probiere ich das auch nochmal aus. Du hast ja viel darüber geredet, was du so mitbringst, was dir wichtig ist, an Kaufabenteuer, an Tipps, an Hausregeln. Du aus Meistersicht deine Spieler um den Tisch herum anschaust, so wie die Gruppe, die du jetzt gerade zusammenstellst und die ersten Erfahrungen sammelst. Was erwartest du von Spielerinnen und Spielern oder was wünschst du dir von Spielerinnen und Spielern, sodass du sagst, das ist für mich eine gute Gruppe?
Ich wünsche mir, dass sie da wirklich versuchen, den Charakter als Charakter zu nehmen. Um es etwas hochtrabend zu sagen, der Charakter ist Zweck an sich. Der soll kein Mittel sein, keine Spielfigur bei Mensch ärgere dich nicht, sondern Zweck an sich. Und soll sich da reinversetzen und überlegen, was möchte ich als Charakter jetzt tun. Nicht irgendwie, was möchte ich jetzt da als Spieler, um da irgendwie möglichst viel Gold und da noch jetzt die und die Fähigkeit steigern zu können, wie kriege ich das am effektivsten hin? Sondern wie möchte ich das jetzt, was sind jetzt meine Interessen da als Charakter, was möchte ich, wie möchte ich da leben? Man soll natürlich Spaß dabei haben, klar, Spaß soll man immer mitbringen und eine gewisse Ernsthaftigkeit. Damit meine ich nicht, dass man nicht auch mal albern sein darf und so, überhaupt keine Frage. Aber das Hobby ernst nehmen. Das ist bei Pen and Paper, habe ich das schon öfter erlebt, dass das für Leute dann eher casual ist. Und dann kommt man halt mal zu irgendeinem Spieltermin oder man kommt halt nicht. Das ist ja nur so nebenbei. Das würden sie sich in ihrem Sportverein, würden sie das nicht machen. Das ist genauso Hobby und genauso Spaß und alles. Aber trotzdem, wenn es da den festen Termin gibt für die Fußballmannschaft, dann geht man da auch hin, es sei denn, es gibt wirklich einen triftigen Grund oder man sagt dann vorher rechtzeitig ab. Und in diesem Sinne die Ernsthaftigkeit, dass man das so wirklich als richtiges Hobby begreift, das möchte ich auch, denn weil das ja auch eine Mannschaft ist in dem Sinne und es immer doof ist, wenn irgendwo jemand fehlt und es dann nicht richtig weitergeht. Wir alle haben es vermutlich schon erlebt, dass an solchen Sachen dann irgendwann Gruppen auseinandergegangen sind, weil es einfach diesfältlich nicht mehr geklappt hat, vernünftig häufig genug Spielabende zusammenzubringen. Und das ist dann so, das ist dann mein Wunsch. Leute, wenn ihr das wollt und wenn ihr das auch länger machen wollt, dann seht es auch ernsthaft als Hobby und seid so fair euch und den anderen gegenüber, dass ihr dann auch schön dabei bleibt.
Okay. Hattest du denn schon mal, bist du denn schon mal mit einem Spieler oder einer Spielerin aneinander geraten am Tisch? Also jetzt nicht handgreiflich, aber gab es schon mal tatsächlich einen Streit oder einen Konflikt, der Streitqualität hatte, weil es so eine massive Meinungsverschiedenheit gab? Hast du sowas schon mal erlebt?
Nachhaltigen Streit? Nee. Heftige Diskussionen auf jeden Fall, das gehört dazu. Aber irgendwie, dass man da schreiend auseinandergegangen ist und ich miteinander reden wollte, falls du das meinst, nein, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt.
Die heftigen Diskussionen waren Regeldiskussionen oder warum kann ich das jetzt nicht machen?
Ja, oder, sowas. Oder irgendwo an oder Sachen, die dann eigentlich auch schon geklärt waren, aber wo man noch was mal genau wissen wollte. Ich weiß, ich habe einmal eine Viertelstunde mit jemandem diskutiert, der meinte, er hätte doch gesagt, er robbt sich da ran und es sei doch klar, dass er sich rückwärts bewegt hat. Und ich habe gesagt, nee, Robben ist vorwärts bewegen. Ja? Und dann hatten wir eine fertigstellende Diskussion darüber, ob Robben eine Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung ist, wenn man einfach nur Robben sagt. Das war sehr lustig.
Und, wenn man Duden nachgeguckt, steht da vorwärts bewegen oder nicht? Ja, klar, solche Diskussionen hat man natürlich immer. Ne? Verstehe. Gut, aber so keinen richtigen massiven Streit, keinen Freundschaftskiller oder so gehabt. Das ist ja schon mal gut.
Nein.
Hattest du in deiner Laufbahn, wenn ich es mal so hochtrabend nenne, hattest du schon mal eine Flaute? Also, dass du als Meister gesagt hast, ich habe keine Lust mehr oder mir fällt nichts mehr ein oder mir macht es keinen Spaß mehr. Hast du das schon mal erlebt? Weil du bist ja schon echt lange dabei.
Zwischendurch mal so eine, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Ja, aber nicht nachhaltig. Also das ist, wenn sonst gerade viel los ist und sonst irgendwas oder man da gerade viele Sachen waren oder irgendwas nicht geklappt hat, weil wieder irgendwie mal irgendwo Leute kurzfristig abgesagt haben oder gar nicht gekommen sind oder so, dass man dann mal sagt, ach, jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Oder dass man einfach aus irgendeiner eigenen persönlichen Lage heraus vielleicht gerade zu, in Anführungsstrichen, erschöpft ist und deswegen sagt, oh, na, ich weiß nicht, jetzt könnte ich auch mal 2 Wochen Pause vertragen. Klar, sowas gab es in den 30 Jahren alles mal, aber nichts, was irgendwie lange angedauert hätte. Eher andersrum, dass wenn dann aus diesweltlichen Gründen mal eine Zeit lang nichts war, dann fingen irgendwann die Würfelhände an zu zittern und die Entzugserscheinungen wurden immer schlimmer.
Ein Grund, warum ich diesen Podcast ja gestartet habe, und ich mich auch freue, mit Menschen wie dich uns unterhalten, weil es ist ja immer schön, darüber zu sprechen, könnte ich ja tagelang machen. Du hast ja auch viel miterlebt. Ich rede die ganze Zeit so, als wärst du uralt. Sorry, das meine ich gar nicht, aber du bist ja schon als lange dabei. Siehst du in der zwischen den Rollenspielen, sowohl als Produkt als auch den Umgang mit Rollenspielen in der Gesellschaft und Rollenspielern und Spielerinnen, siehst du da Unterschiede zwischen früher und heute? Ich meine, du wirkst nicht wie ein Zyniker für mich, gar nicht, aber würdest du sagen, es war einfach ganz andere Art, das zu machen und heute ist es anders? Oder stehst du diesen ganzen Let's Plays kritisch gegenüber oder diesen Apps-gesteuerten Rollenspielen? Bist du einer von denen, der sagt, früher war es besser? Wie stehst du zu diesem Entwicklung von Rollenspiel?
Natürlich war früher alles besser. Also das behaupte ich jedenfalls gerne im Spaß. Und dann früher, wir hatten ja nichts. Ne? Irgendwas muss man ja davon haben, wenn man jetzt schon ein bisschen länger dabei ist. Aber sonst, nee, das ist ja relativ klar, dass sich das weiterentwickelt. Manche Sachen, die geben mir halt nichts mit diesen ganzen Apps dabei oder so. Denn das, ja, ich weiß nicht. Ich habe mich halt dran gewöhnt, das anders zu machen. Und dann mag ich das nicht, um ein ganz tolles Beispiel zu nennen, wenn jemand auf die Idee kommt, bei mir irgendwie er möchte lieber auf seinem Handy würfeln, dann gucke ich den ziemlich schief an. Ja, also ich möchte schon gerne richtig würfeln. Das gehört irgendwie dazu und ist dann irgendwas anderes. Aber sonst, wenn die Leute das in ihrer Runde gut finden und benutzen wollen, ja, dann sollen sie das. Das lohnt. Da will ich jetzt keinen Glaubenskrieg anfangen, um zu sagen, ihr macht alles falsch, man muss euch verbrennen, ihr Ketzer. Aber natürlich ist das anders mit den technischen Neuerungen, auch mit den Perzeptionsgewohnheiten. Man sieht es auch an den Weiterentwicklungen der verschiedenen Editionen, sowohl bei DSA als auch in anderen Spielen. Da verändert sich natürlich was. Und dann mal gucken. Manchmal habe ich es auch schon erlebt, dass ich dachte, was ist das für ein Quatsch? Und dann musste das ein paar Jahre reifen. Und dann dachte ich, na gut, also dieses oder jenes Element ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da kann man vielleicht mal was von übernehmen.
Ah, okay, also du stehst dem recht aufgeschlossen gegenüber grundsätzlich dann. Hast du keine.
Grundsätzlich vielleicht schon, aber erleb mich mal in der Diskussion über die G7, dann kriegst du einen anderen Eindruck. Dann bin ich wirklich, früher war alles besser und das ist alles Mist. Die haben alles kaputt gemacht.
Ich verstehe. Ja, gut. Ja, ich habe leider nur noch eine letzte Frage für dich, die allerdings vielleicht umso interessanter ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn schließlich will ich ja nicht, dass irgendwer behauptet, dass es nicht lehrsam ist, uns beiden alten Meistern zuzuhören. Deswegen, Lars, würde ich dich bitten, dass du zum Abschluss für alle, die draußen zuhören, für die Meister und die Spieler, egal ob neu oder alt, dass du drei Tipps formulierst für alle angehenden oder auch altgedienten Meister und Meisterinnen da draußen und drei Bitten an alle Spieler und Spielerinnen da draußen.
Drei Tipps für die Meister. Nummer 1, nehmt das Spiel ernst, aber euch selbst nicht so sehr. Nummer 2, offen sein für Improvisation. Das ist, die Leute werden sich selten an das halten, was man wirklich genau vorbereitet hat. Manchmal entwickeln sich die Abenteuer in eine ganz andere Richtung, aber dann sind es eben ganz andere Abenteuer. Lass sie einfach machen. Die werden nachher dann vielleicht trotzdem denken, dass du das toll vorbereitet hast. Und der dritte Tipp, hab deine NSCs lieb. Und zwar in dem Sinne, dass das auch eigene Wesen und eigene Charaktere sind. Die sind nicht dafür da, dass die aufwachen, wenn da zufällig irgendwelche Spielercharaktere vorbeikommen und dann irgendwie ihre drei vorgefertigten Sätze sagen. Dann kann man auch gleich ein Computer-Rollenspiel machen. Das hat den Namen ja eigentlich gar nicht verdient. Sondern man kann sich da nur zwei Sachen überlegen, die mögen jetzt den Nachbarn nicht oder sowas, oder die hatten einen schlechten Tag oder einen guten Tag und schon entwickelt sich das von ganz alleine, dass die ein bisschen knorrig sind oder dass die super freundlich und fröhlich sind. Das macht das Ganze lebendiger und das macht dir selbst dann auch mehr Spaß. Die Bitten an die Spielerinnen und Spieler. Ich glaube, ich habe sie vorhin schon genannt. Das eine ist, so rein diesfältig, nimmt das ernst in dem Sinne, wie ihr andere Hobbys wie im Sportverein und so auch ernst nehmt. Lasst die anderen Leute nicht sitzen, die warten auf euch. Ne? Also wenn da ein Termin verabredet ist, dann geht da auch hin und haltet euch an die Termine. Wenn man eine längere Kampagne spielen will, ist das wichtig, dass man da dann nicht immer wieder so lange paar Monate Pausen hat. Wenn ihr es lieber casual mögt, ist auch völlig in Ordnung, aber dann guckt, es gibt überall immer mal so One-Shots-Element, ja, wo man mal so ein einzelnes Abenteuer hat. Dann macht lieber das. Ist ja auch völlig in Ordnung. Die zweite Geschichte, ja, genauso wie der Meister seine NSCs lieb haben sollte, habt eure Spielercharaktere erst recht lieb. Versetzt euch in die hinein, überlegt euch vielleicht eine schöne Vorgeschichte, aber sonst auch, was die da so machen und überlegt denen, was die für Launen haben und spielt sie dann einfach so. Das entwickelt sich von ganz alleine und das gibt dann ein wunderbares, fluffiges Rollenspiel. Und man muss gar nicht lange überlegen, ich möchte jetzt gerne das oder jenes erreichen, weil man irgendwie das Gefühl hat, so wie man das bei sich selbst auch hat, wenn man so durch die Welt geht, so, dann ist man da halt als Zwerg unterwegs und ich möchte jetzt als Zwerg gerne unbedingt das machen. Und jetzt brauche ich erstmal noch ein Bier.
Ja, Lars, ich habe mich sehr gefreut, mit dir drüber zu quatschen.
So, war lustig.
Sehr schön, vor allen Dingen viele, also es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, dass dann doch Meinungen immer wieder anders sind und verschieden sind von Meistern. Klar, also bei den Abenteuern, hast du schon gesagt, deckt sich das eine oder andere, aber an vielen anderen Dingen dann auch wieder nicht. Und genau das ist ja das Schöne an diesen Meistergesprächen, dass wir uns immer alle Meinungen anhören. Und ich möchte mich hier bei dir bedanken, dass du mitgemacht hast und hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht, zuzuhören. Und ich sage schon mal Tschüss und lasse den Lars sich auch nochmal von euch verabschieden. Von mir auch danke an dich, Lars, und Tschüss an euch da draußen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Viele Grüße an alle da draußen. Und ich bin schon gespannt darauf, mir das anzuhören, was die anderen Meisterinnen und Meister bei dir so erzählt haben. Vielleicht lerne ich dann was.